Eines Morgens erschien sie an meinem Bett und brachte mir ein paar weiße Strümpfe, die sie für mich gestrickt hatte. Sie bat mich, sie mir anpassen zu dürfen, behauptete, meine Füße seien unsauber und begann sie zu waschen. Dabei geschah etwas, weswegen ich glaubte, ihre Vergebung erbitten zu müssen. Das hatte sie nicht erwartet, und nach kurzem Nachdenken sagte sie mit sanfter Stimme, alle Schuld komme auf sie. Es solle aber nicht wieder vorfallen. So ließ sie mich mit meinen Betrachtungen allein. Sie marterten mich. Ich glaubte, das Mädchen entehrt, das Vertrauen der Familie missbraucht, die heiligen Gesetze der Gastfreundschaft entweiht und ein Verbrechen begangen zu haben, das nur eine Heirat gutmachen könnte, wenn anders sie sich solle entschließen können, einen so frechen, ihrer ganz unwürdigen Menschen wie mich zu heiraten. Diesen Betrachtungen folgte die tiefste Trauer, die täglich zunahm, weil Bettina nie mehr sich an meinem Bette zeigte. Anfangs erschien mir das recht, und wenige Tage hätten meine Trauer in Liebe verwandelt, wäre durch ihr Betragen gegen Candiani nicht die Leidenschaft der Eifersucht in mir erregt worden. In diesen trüben Betrachtungen beschloss ich, ihr durch einen Brief Mut zu machen. Er war kurz und sollte nichts tun, als ihr Gemüt beruhigen. Mir schien der Brief ein Meisterstück und mehr als hinreichend, mir eine Anbetung zu erwecken, die mich über Candiani erheben müsste. Sie gab mir mündlich zur Antwort, sie würde morgen an mein Bett kommen, kam aber nicht. Ich war wütend und staunte, als sie mich mittags bei Tisch fragte, ob ich mich von ihr als Mädchen verkleiden lassen wollte, um so mit ihr zu unserem Nachbar, dem Arzt Olivo, auf einen Ball zu gehen, der in 5 oder 6 Tagen gegeben werden sollte. Alle fanden den Vorschlag reizend und ich willigte ein. Ich hoffte auf eine Aussprache. Aber stattdessen ereignete sich eine wahre Tragikkomödie. Ein alter, wohlhabender Pate des Dr. Gozzi auf dem Lande glaubte, der Tod würde seinem langen Krankenlager ein Ende machen. Er schickte also einen Wagen zur Stadt, in dem Gozzi sogleich mit seinem Vater zu ihm hinausfahren sollte, um vor dem Tode die Seele des sterbenden Gott zu empfehlen. Der alte Schuhmacher leerte eine Flasche Wein, zog seinen Sonntagsrock an und reiste mit seinem Sohn ab. Viel zu ungeduldig, die Nacht des Balles abzuwarten, benutzte ich dies, Bettina in einem günstigen Augenblick zu sagen, ich würde die Tür, welche aus meiner Kammer nach dem Korridor ging, offen lassen und sie, wenn alles eingeschlafen wäre, erwarten. Sie verspricht mir zu kommen. Bis Mitternacht warte ich ohne große Beunruhigung. Wie es aber 2, 3, 4 Uhr wird und sie nicht erscheint, gerate ich in Wut. Es schneite große Flocken, doch mich verzehrte mehr die Hitze als der Frost. Eine Stunde vor Tagesanbruch endlich fasse ich den Entschluss, auf den Strümpfen, um den Hund nicht aufzuwecken, hinunterzugehen und mich unten auf die Treppe 4 Stufen von der Tür zu begeben, die offen stehen musste, wenn Bettina hinausgegangen war. Ich fand sie aber verschlossen. Das konnte nur von innen geschehen sein, und so denke ich, das Mädchen sei eingeschlafen. Um sie aufzuwecken, wäre ich gezwungen gewesen zu klopfen, aber dann hätte der Hund bellen können. Gequält von Kummer und zu keinem Entschluss fähig, bleibe ich auf der untersten Stufe. Niedergeschlagen, erstarrt, mit den Zähnen klappernd, beschließe ich kurz vor Tage in mein Zimmer zurückzugehen. Indem ich aufstehe, höre ich drinnen ein Geräusch, und weil ich es für gewiss halte, Bettina werde kommen, trete ich gegen die Tür. Sie öffnet sich, und statt ihrer sehe ich Candiani, der mir mit solcher Gewalt einen Fußtritt gegen den Leib versetzt, dass ich hinstürze und im Schnee versinke. Er schließt sich indessen in den Saal ein, wo sein Bett bei denen seiner Kameraden, der beiden Feltrini, stand. Schnell stehe ich auf, um mich an Bettina zu rächen. Sie wäre auch in dem Augenblick meiner Wut nicht entgangen, aber die Tür blieb geschlossen. Heftig stoße ich mit dem Fuße dagegen, der Hund bellt und ich eile in mein Zimmer, schließe zu und lege mich nieder, um Geist und Leib wieder ins Leben zu bringen, denn ich war mehr als tot. Betrogen, erniedrigt, misshandelt. Ein Gegenstand der Verachtung für Candiani, den Glücklichen, bringe ich 3 Stunden zu, um über die schwärzesten Racheentwürfe zu brüten. In dieser Stimmung höre ich an meiner Kammertür die heisere Stimme von Bettinas Mutter, die mich bittet, hinunterzukommen, weil ihre Tochter im Sterben liege. Aufgebracht, dass sie sterben soll, ehe ich sie umbringen kann, folge ich und finde das Mädchen im Bett ihres Vaters, von allen umgeben, halb angekleidet, in den furchtbarsten Krämpfen, indem sie sich nach rechts und links wirft. Sie krümmt sich und wälzt sich unter Fausthieben und Fußstößen, bald von diesem, bald von jenem, der sie festhalten will, sich mit den gewaltsamsten Anstrengungen losreißend. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Nach einer Stunde schläft Bettina ein. In dem Augenblick erscheinen eine Hebamme und der Dr. Olivo. Jene nennt den Anfall hysterisch, dieser behauptet das Gegenteil, verordnet Ruhe und kalte Bäder. Ich lache, denn ich weiß, ihre nächtlichen Vergehungen oder Angst vor mir verursachten die Krankheit. Ich beschließe also, bis zu Gotzis Ankunft die Rache zu verschieben. Für Verstellung hielt ich Bettinas Krankheit nicht. Dazu schien ihr die Kraft zu fehlen. Als ich durch ihr Zimmer nach dem meinigen gehe, sehe ich ihre Tasche auf dem Bett liegen. Und Neugier führt meine Hand in sie. Ich finde einen Zettel, erkenne Candianis Schrift und gehe, verwundert über die Unvorsichtigkeit des Mädchens, in mein Zimmer, um dort das Blatt zu lesen. Ich glaubte, Bettina habe den Verstand verloren. Wie ward mir aber, als ich Folgendes las: Weil dein Vater verreist, brauchst du heute nicht wie sonst deine Tür offen zu lassen. Nach dem Essen gehe ich in deine Kammer und du findest mich dort. Eine kurze Überlegung und die Lust zum Lachen wird Herr über mich. So gefoppt glaubte ich, von der Liebe geheilt zu sein. Candiani verdiente in meinen Augen Verzeihung, Bettina Verachtung. Ich wünschte mir Glück, für mein künftiges Leben solche Lektion erhalten zu haben und gab Bettina recht, dass sie Candiani vorgezogen hatte. Er war 15 Jahre alt, ich ein Kind. Aber weil ich den Fußtritt von ihm nicht vergaß, sann ich unaufhörlich, ihm einen Streich zu spielen. Abends kehrten der Doktor und sein Vater zurück. Candiani, in Angst vor meiner Rache, fragt mich, was meine Absicht sei und entspringt schnell, als ich ihm mit dem Messer zu Leibe gehe. Dem Doktor die nichtswürdige Geschichte zu erzählen, war nie mein ernster Wille gewesen. Nur der Augenblick des Zorns konnte mir solchen Vorsatz eingeben. Am anderen Morgen unterbricht die Mutter des Doktors die Lehrstunden, um ihm nach einer langen Vorrede zu entdecken, dass sie Bettinas Krankheit für die Wirkungen der Zauberei einer Hexe halte. Darauf nahm er zu einem Priester seine Zuflucht, um der Schwester den Teufel auszutreiben. Die Neuheit dieses Geheimnisses erregte nun meine ganze Neugier. Alle schienen mir Narren oder Dummköpfe.